So, wir kommen zur letzten Passage schon vom ersten Kapitel. Das geht eigentlich schon alles sehr, sehr schnell. Und vielen, vielen Dank auch für euer Feedback. Es ist wunderbar zu sehen, auch wie diese Serie wieder wirklich Veränderungen bewirkt im Leben von vielen. Wir steigen sofort ein, erstmal in den Text und dann werden wir da sehr, sehr interessante Sachen sehen. Richter 17, 9 bis 13. Und Micha sprach zu ihm: Woher kommst du? Und er sprach zu ihm: Ich bin ein Levit aus Bethlehem Juda und ich gehe hin, mich aufzuhalten, wo ich es treffen werde. Da sprach Micha zu ihm: Bleibe bei mir und sei mir mein Vater und Priester. So werde ich dir jährlich 10 Sekel Silber geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Und der Levit ging hinein. Und der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der Jüngling wurde ihm wie einer seiner Söhne. Und Micha weihte den Leviten, und der Jüngling wurde sein Priester und war im Haus Michas. Und Micha sprach: Nun weiß ich, dass der Herr mir wohltun wird, denn ich habe einen Leviten zum Priester. Okay, sehr, sehr interessante Geschichte. Die Überschrift oder das Überschriftswort, vielleicht, was wir uns hier drüber schreiben können, ist erstmal Blickkontakt. Ich glaube, es geht hier um Blickkontakt oder besser gesagt um einen Blickkontakt, der abhanden geht. Ja? Das Problem ist, glaube ich, Blickkontakt und was das genau bedeutet und wie das einzuordnen ist hier in Richter 17, 9 bis 13. Da gehen wir jetzt, da steigen wir jetzt ein. Ja? Wir sehen, dass da ein Levit ist und der bummelt einfach ziellos durch die Gegend. Er geht aus Bethlehem raus und der wandert einfach so ziellos durch die Gegend. Wir nennen es einfach mal ziellos. Und er weiß also nicht unbedingt, wo er hinkommt. Und einfach vielleicht mal, um dir zu veranschaulichen, was da passiert und warum das in einer gewissen Hinsicht vielleicht nicht die beste Idee ist. Ich habe in meinem vorigen Leben, ja, bevor ich hier gepredigt habe und so weiter, habe ich bei einem Marktführer im Bereich von medizinischer Assistenz und Reisesicherheitsdiensten gearbeitet. Und ich hatte das Privileg, mit wirklich sehr, sehr hochkarätigen Sicherheitspersonen unterwegs zu sein, Kunden zu besuchen und so weiter. Unter anderem Leute, die bei Air Force One mitgearbeitet haben, das heißt Piloten, die den amerikanischen Präsidenten geflogen haben. Und ja, habe mit denen zusammen Verkaufstrainings gemacht und ein Training hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert und das war die Geschichte von einem Geschäftsmann, der nach Asien fliegt. Ich weiß nicht genau, welches Land es war. Auf jeden Fall kam er an und war auch in einer gewissen Hinsicht ziellos. Und zwar kommt er an einem Flughafen und dieser Flughafen ist unbekannt für ihn. Er bummelt da rum, kommt raus und da sind die ganzen Taxileute. Einer geht auf ihn zu und sagt: Hey, willst du mit mir mit meinem Taxi fahren? Und er macht den Fehler und geht nicht dahin, wo man logischerweise hingeht, nämlich am Anfang der Taxischlange. Ja, es gibt ja dieses Gesetz einfach, dass der Erste, der wartet, der kriegt ihn und nicht irgendeiner mittendrin. Er umgeht diese Regel, weil er einfach kein Ziel hat. Sein Ziel war jetzt nicht der Erste da in der Schlange, sondern einfach so rausgekommen, lässt sich überreden, steigt ins Auto, keine Orientierungskarte da rein, weiß überhaupt nicht, wo er hinfährt. Und plötzlich steigt dann jemand anders noch ein, wie man das so kennt, hinter dem. Und plötzlich hat er die Pistole am Nacken. Und ja, kann froh sein, dass er mit dem Leben noch davongekommen ist. Aber das war sehr, sehr heikel. Diese Person ist angekommen und hatte keine Ahnung, wo er hingehen sollte. Und hat sich einfach führen lassen. Und die erste Lektion ist die: Wenn du nichts vorhast, dann hat jemand anders was mit dir vor. Aristoteles hat mal diesen Satz geprägt: Die Natur, die verabscheut das Vakuum. Und die Wahrheit ist, dass der Teufel das Vakuum liebt. Warum? Weil er es dann ausfüllen kann. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du auch so einer wie dieser Levit, der sagt: Ich laufe dahin, wo ich halt gut treffen mag? Ja? Oder weißt du, wohin du gehst? Beispiel ist zum Beispiel nach dem Abi. Ja, viele Jugendliche, die gehen ins Abi rein, denken sich: Ja, ich weiß nicht, was ich danach machen will, das ist noch okay, aber es ist halt irgendwie doof, wenn du mit dem Abi fertig bist oder mit deiner Schulausbildung fertig bist und keine Ahnung hast, was du machen willst. Es ist so wichtig, was du machst nach deiner Schulausbildung. Den Job, den du annimmst, wird schon sehr, sehr stark beeinflussen, ja, wie du hinter Christus dienen kannst. Von daher ist es eine ganz, ganz wichtige Sache. Nur mal vielleicht ein Beispiel, oder ich hatte eine Bekannte, die aus bestimmten Umständen umziehen musste mit ihrer ganzen Familie. Neue Umgebung, hatte keinen Bock zu Hause zu bleiben, die wohnten da auf ziemlich engem Raum. Was macht man? Man geht raus, die war in so einem Kaff irgendwo und wo geht man dann hin? Dorfbrunnen, klar, wo die ganzen Jungs sich treffen. Und da gab es dann ein neues Zuhause. Und ja, diese Person hat eine sehr, sehr schlechte Entwicklung da durchgemacht zu dieser Zeit. Alles kam, weil sie nicht zufrieden war mit dem, wo sie vorher war und dann einfach ziellos rausgegangen ist. Inwieweit weißt du, was dein Ziel ist? Wenn du kein Ziel hast, dann wirst du zur Zielscheibe werden von jemand anders. Das kann ich dir sagen. Und in unserem Beispiel, da sehen wir, dass dieser Levit, der kommt dann einfach da an und zufälligerweise kommt er bei dem Micha vorbei. Und der Micha hatte ein ganz klares Ziel. Er sagte, hey, weißt du was? Du bist ein krasser Kerl, dich brauche ich. Und sagt ihm, was ich dir biete, ist ein Titel. Ja, du wirst mein Vater werden. Und mein Priester. Ich gebe dir Geld. Ich gebe dir Kleidung. Und alles, was du machen musst, ist einfach nur bei mir den Priesterdienst zu tun. Das war biblisch gesehen einfach ein krasser Fehler. Warum war das ein krasser Fehler? Weil ein Levit nicht Priesterdienst tun sollte. Ja? Ein Priesterdienst war, wenn überhaupt, natürlich für die Leviten, aber wir wissen, dass der Micha ja schon vorher, in der Vorgeschichte hat er sogar auch schon seinen Sohn zum Priester gemacht, das heißt, der hatte überhaupt kein Problem. Aber ein Priester durfte eigentlich nur eine Person werden, die aus der Familie von Aaron kommt. Das war also nochmal eine spezielle Familie innerhalb des Volkes Levi. Ja? Aber Micha hatte kein Problem, auch wie später der König Jerobeam zum Beispiel. Der hat sich auch alle möglichen Götzenhäuser gebaut und Priester gemacht aus dem gesamten Volk, steht in der Bibel. In 1. Könige 12. Da steht, dass er macht der Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Kindern Levi waren. Also der Micha war schon direkt auf dem Level. Aber hier, jetzt hat er sich gedacht, ey, da ist doch einer von den Kindern Levis und den mache ich zum Priester. Und das ging aber auch nicht, weil die Bibel sagt, es musste jemand aus dem, das musste jemand von dem Haus Aaron sein. So, und er bietet ihm an und sagt ihm, hey, sei du mein Vater. Das hört sich ziemlich gut an, anfangs. Aber die Frage ist, wird er das einhalten? Da gehen wir vielleicht ein bisschen später drauf ein. Auf jeden Fall oder wir sprechen vielleicht direkt schon darüber. Er sagt im Endeffekt, du wirst mein Vater sein. Wir werden hinterher sehen, dass er ihn zum Sohn wird. Das heißt, er wird nicht der Vater, er wird nur wie einer seiner Söhne, steht da. Ja? Das heißt, die Welt verspricht immer mehr, als sie wirklich gibt. Aber sie gibt ihm hier einen großen Ehrentitel und sagt ihm, hey, du kannst mein Vater werden, toller Titel, ich gebe dir Kleidung, ich gebe dir Geld. Und dieser Levit merkt überhaupt nicht, dass er käuflich wird. Und es ist sehr schade für einen Leviten eigentlich, wenn man sich die Geschichten der Leviten anschaut. Das waren eigentlich genau die, die auf der Seite Jehovas standen. Aber weil er ziellos war, und das ist vielleicht der Punkt, weil er ziellos war, wird er käuflich. Er wird pragmatisch. Und dieser Micha macht das sehr, sehr einfach. Er gibt ihm einen gewissen Gegenwert. Ich zeige das jetzt hier einfach mal als Geld. Und somit hat er unseren lieben Leviten, hat er an der Stange. Okay, was macht der Levit? Der geht hinein. Er hätte eigentlich den Micha tadeln sollen, hätte ihm sagen sollen, hey, das ist überhaupt nicht gut, was du am machen bist. Nur das war ein bisschen ein Problem. Der Micha hätte ja zurück sagen können, Bro, du solltest eigentlich in deiner levitischen Stadt bleiben. Von daher sieht man einfach, dass zwei Unrechte definitiv kein Recht ergeben. Und das Verhängnisvolle ist, dass vielleicht der Levit es noch gar nicht gemerkt hat eigentlich, dass er so käuflich war. Manchmal merkt man gar nicht, was man verkauft, wenn die Gegenleistung einfach stimmt. Und ich weiß nicht, du kennst vielleicht diese Geschichte von einer Frau, die ist sehr eindrucksvoll fand. Und zwar ist da ein Mann, der fragt eine Frau, ob sie bereit wäre, mit ihm eine Affäre zu haben, für eine Gegensumme, ja, exorbitante Summe, die er ihm gibt. Und sie sagt, okay, für die Summe, klar, mache ich das. Und dann sagt der Mann, übrigens, was ich noch fragen wollte, ist, könnten wir das auch einfach für 10 Euro machen? Und die Frau ist natürlich total empört und sagt, für was für eine Frau hältst du mich eigentlich? Und die Antwort ist erstaunlich. Der antwortet nämlich, was für eine Art von Frau du bist, das haben wir schon geklärt. Jetzt feilschen wir eigentlich nur noch um den Preis. Und das ist die bittere Realität, die wir, ja, durch die wir gehen müssen, wenn wir dem Teufel den kleinen Finger geben. Dass im Endeffekt das Angebot am Anfang so schön und groß aussieht und am Ende merkst du, du kriegst fast gar nichts zurück. Im Endeffekt kriegst du gar nichts. Meine Frage an dich, bist du käuflich? Ist die Wahrheit, ist dein Glaube, ist es käuflich? Weißt du, du kannst Wahrheit kaufen, in Sprüche 23, da steht, dass man Wahrheit kaufen kann. Da steht aber auch, also da steht, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das heißt, du kannst auch Wahrheit verkaufen. Wie kann man Wahrheit verkaufen? Also Wahrheit in Hinsicht von geistlichem Reichtum. Du kannst es verkaufen im Tausch gegen materiellen Reichtum. In 1. Timotheus 6, Vers 10, da steht, dass die Geldliebe die Wurzel alles Bösen ist. Der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das heißt, du kannst aufgrund von der Geldliebe, ja, aufgrund von der Geldliebe kannst du vom Glauben abirren. Ein Tausch, materieller Reichtum, aber du musst dafür deinen geistlichen Reichtum aufgeben. Oder 2. Petrus 2, Vers 15 wird uns ein Beispiel gegeben, dass da welche vom geraden Weg abgekommen sind, abgeirrt sind, indem sie dem Weg Bileams nachgefolgt sind, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Der Bileam war jemand, der wollte für Geld das Volk verfluchen. Ja? So kannst du Wahrheit aufgeben. Das ist der erste Punkt, durch materiellen, indem du materiellen Reichtum nachgehst. Oder zweitens, im Tausch gegen falsche geistliche Wahrheit. Und das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu entdecken. Und zwar steht es in 2. Timotheus 2, Vers 16, da steht, die ungöttlichen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiter Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, da haben wir es wieder, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören. Also hier kommt jemand ab vom Weg, nicht weil die Geldliebe hatten, sondern weil die einfach einer falschen Lehre nachgegangen sind. Kann ich deinen Glauben kaufen? Bist du käuflich? Super wichtige Frage. Grundsatzfrage. Ecksteinfrage in unserer Zeit. Denn käufliche Geistliche, käufliche Personen, käufliche Christen, käufliche Jugendliche, Leute, die du einfach die Kompromisse machen, das sind die Grundbausteine von etwas viel Größerem noch. Nämlich von etwas, was wir jetzt im nächsten Teil sehen, und zwar von Klerikalismus. Was ist das? Klerikalismus bedeutet, dass man eine irdisch eingerichtete Oberschicht, Elite einbaut, ein System quasi aufbaut. Ja? Der Micha hier, was macht er? Der hat sich ein kleines Zentrum gebaut, sein kleines eigenes geistliches Zentrum. Nicht das, was Gott vorgesehen hatte. Und dann nimmt er sich Kohle und bestimmt dadurch, wer Priester wird. So, und das nennt man Klerikalismus. Ich schreibe einfach mal hier Klerikal hin. Klerikal, ein Klerus, ja, eine geistliche Über... könnte auch einfach System dahin schreiben. So, wunderbar. Also, käufliche Personen führen dahin, dass sie wunderbar von Leuten aufgefischt werden, die in Systemen denken. Und System, was gehört dazu? Erstmal eine gewisse Sonderlehre, wie der Micha, der hatte seinen eigenen kleinen Haus, Tempel da. Und danach brauchst du hier eine Elite, die über anderen steht. Das war in diesem Fall der Micha selbst. Und dann musst du die schönen Schach halten über ein Geldsystem, aber du musst auch noch welche finden, die das mitmachen. In diesem Fall war das der Levit, der gesagt hat, jupp, ich bin dabei. Okay, also, eigenes Zentrum, gebaut auf Sonderlehren. Ja, im Neuen Testament sehen wir Leute, die sagen, ich bin des Kephas, ich bin des Apollos, ich bin sogar des Christus, das waren die ganz, ganz Treuen. Aber die benutzten das einfach, um ihr eigenes Denksystem, ihre eigene Lehrtradition aufzubauen. Ja, woran siehst du das? Dass vielleicht, dass du auch selbst in sowas drin bist, ja? Wenn deine Lehrtradition auf bestimmte irdische Personen zurückgeht, die immer zitiert werden, ja, von denen immer die Bücher gelesen werden und so weiter, dann bist du wahrscheinlich ziemlich nah dran von etwas, was so ein bisschen ja, ein eigener Club ist, ein eigenes Zentrum hat, was nicht mehr wirklich Christus ist, was nicht mehr wirklich die Bibel ist. Ja? Wie wird Zentralismus gefördert? Indem du in diesem System dann wahrscheinlich deine eigene Lehrtradition sehr, sehr stark unterstreichst. Wenn du merkst, die empfehlen immer nur Bücher aus dieser Lehrtradition. Ja, meistens gibt es eine überregionale Elite, also irgendwelche Führungspersönlichkeiten, die dann administrativ ja, Einfluss haben auf Ortsgemeinden und die dirigieren, entweder hinter den Kulissen über Telefonate, E-Mails und so weiter, diese Sachen, oder durch bestimmte Events, die gemacht werden, Festivals, Konferenzen und so weiter, und die die Truppe zusammenhalten. Das bedeutet nicht, dass es natürlich sehr gute Bücher gibt, ja, über die Bibel. Dass es auf der anderen Seite auch Führungspersönlichkeiten gibt, die natürlich auch in die verschiedenen Gemeinden gehen und auch überregional gekannt sind. Es geht hier darum, dass man einen administrativen Einfluss hat auf bestimmte Ortsgemeinden. Und dann wird das Ganze noch vervollständigt durch eine überörtliche Geldstruktur, die von den örtlichen Gemeinden Geld nimmt und dann an Prediger wieder weitergibt, meistens auch mit sehr guten Intentionen, aber dadurch doch sehr, sehr viel Einfluss hat auf dieses, auf das Leben und vor allen Dingen auf die Predigt dieser Person. Und dann braucht es, wie gesagt, Christen, die kompromissbereit sind, da mitzumachen. Die Frage ist die, wie war das, als Jesus Christus auf der Erde war? Als Jesus Christus auf der Erde war, da hat er, ich muss vielleicht das Schaubild zeigen, dass ihr auch ein bisschen euch das anschauen könnt. Genau, was hat Jesus Christus mit diesem System gemacht? Gab es das schon, als Jesus Christus auf der Erde war? Die Antwort ist, ja, absolut gab es das. Ja, es gab natürlich schon eine Elite, das waren die Schriftgelehrten, das waren die Pharisäer. Und jetzt können wir uns fragen, was hat Jesus Christus gemacht? Man könnte jetzt denken, ja, der hat versucht, den Dialog zu suchen. Er hat so Tränen in den Augen. Ich dachte, ist nicht alles so ganz korrekt. Die Wahrheit ist, dass es ganz anders war. Wir denken manchmal, da ist ein Jesus und der Jesus, der hätte nie mal klare Worte gesprochen und der hat nie was kaputt gemacht. Das ist nicht so. Das ist einfach nicht so. Wenn du dir die Elite anschaust, was hat er der Elite gesagt? Er hat gesagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Ja? Was für klare Worte, was die Tradition angeht, hat er gesagt, ihr habt euch auf den Stuhl Moses gesetzt. Ja, ihr habt das Gebot Gottes ungültig gemacht durch eure ganzen Traditionen. Sehr klare Worte, was die Geldstrukturen angeht. Was war los, als er in den Tempel gekommen ist? Die Tische umgeworfen. Ich stelle mir manchmal die Szene vor, unbeschreiblich, der Jesus im Tempel. Und die Reaktion war dann auch ziemlich klar, nämlich die war, den bringen wir um. Der kann so nicht weitermachen, weil der Sachen aufdeckt und weil die ganze Sache auffliegt und dass so nicht weitergehen kann. Und weißt du, wie die das gepackt haben? Die haben das gepackt, weil es da jemanden gab, der mitgespielt hat. Und es sind Leute, die kompromissbereit sind. Scheinbar Gläubige, ja, die kompromissbereit sind. Ich sage scheinbar Gläubige, weil in diesem Fall war es jemand, der definitiv ungläubig war. Das war der Judas selbst. Netter Kerl. Sehr vertrauenswürdig wahrscheinlich, müssen wir von ausgehen. Aber er war bereit, seinen eigenen Herrn zu verleugnen. Und er war nicht der Einzige, der ganze Geist vorher war auch schon so geprägt. Warum ist das System vorher nicht eingeklappt? Wir sehen in Johannes 9, da steht Vers 22, sie sagten bestimmten Sachen nicht, also sie haben nicht gesagt, hier, das und das ist falsch. weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Das war Furcht des Menschen. Leute sahen, ey, da ist was definitiv falsch. Und es ist oft auch so, ja, dass in Systemen, ja, es gibt tausend verschiedene kirchliche Systeme, und Leute realisieren, hey, da ist wirklich was falsch. Aber weißt du, was uns zurückhält? Oft Angst vor Menschen. Dass wir einfach denken, hey, wenn du das sagst, wirst du rausgeschmissen. Und wenn du rausgeschmissen wirst, dann verlierst du dein ganzes soziales Umfeld. Aber weißt du, wann das System eingeklappt ist? Das sehen wir in Apostelgeschichte 4. Das ist nur ein paar Monate später. Da steht, als dass Männer und Frauen, die wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann sind die auf die Straße gegangen. Und weißt du, was sie gesagt haben? Weißt du, warum diese Änderung da war? Die Änderung war da, natürlich, weil sie mit dem Geist erfüllt waren. Die Pfingsten waren gerade erfüllt worden. Das heißt, die Menschen hatten jetzt den Heiligen Geist und vorher hatten sie nicht. Aber die haben dann was gesagt. Vor den Obrigkeiten, vor den Leuten, will ich mal sagen, vor diesen Pharisäern und so weiter, die vorher so gefürchtet hatten. Da haben die gesagt, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und hier kommen wir zu dem Punkt Blickkontakt. Ja? Blickkontakt. Die hatten etwas gesehen. Die hatten etwas gesehen. Die hatten den auferstandenen Christus. Den hatten die gesehen. Und die haben gesagt, es ist uns völlig unmöglich, nicht davon zu reden. Und die hatten eine komplett neue Mission. Wie ist das mit dir und mir? Haben wir diesen Blickkontakt auf den Herrn Jesus Christus in der Herrlichkeit? Und haben wir den Blickkontakt auch auf etwas Wunderbares, was uns hilft, nicht mehr ziellos zu sein, sondern ein Ziel wirklich zu haben? Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist Christus selbst. Aber die Bibel sagt noch klarer, worum es geht. Es gibt wirklich noch ein Ziel, eine Veranschaulichung von dem, was Christus wirklich ist. Es wird genannt eine Krone. Eine Krone war ein Zeichen des Sieges. Die Krone des Lebens zum Beispiel oder die Krone der Gerechtigkeit. Beides das gleiche, unterschiedliche Blicke. Aber immer ist der Blick in den Himmel auf diese Krone, diese himmlische Triumph, auf den wir warten. Das ist unser Ziel. Und der Herr ruft uns zu in Offenbarung 3, Vers 11. Da sagt er, ich komme bald, halte fest, was du hast. Gott versteht also, es ist nicht so einfach. Die Zeiten sind definitiv nicht einfach. Da gibt es Leute, die wollen euch abbringen, die haben andere Ziele vor euch. Aber er sagt, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Was sollen sie tun? In Offenbarung 3, Vers 11, Philadelphia, diese Gemeinde, die eine kleine Kraft hat und noch irgendwie versucht, sich durchzukommen, da steht, das Wort bewahren, bewahre das Wort. Okay, also Blickkontakt auf den Herrn, aber auch auf das Wort. Das Wort ist so wichtig, Leute, in unseren Zeiten, ja? Und wenn wir nicht beim Wort sind, dann lasst uns wieder zurückkommen zu dem Wort. Das Wort bewahren und dann meinen Namen. Das ist wieder dieser Blickkontakt auf den Herrn. Ja, bei Philadelphia wird er genannt der Heilige, der Wahrhaftige. Vielleicht sehr, sehr wichtig auch diese beiden Bezeichnungen für unsere Zeit. Derjenige, der heilig ist, der wirklich wahrhaftig ist, der wirklich wahr ist. Ja. Stichwort Fake und so weiter. Du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Und er sagt, ich werde kommen und ich werde dir eine Krone geben. Ich möchte dich ermutigen, schau auf Christus im Himmel, ja, und mach weiter. No surrender. Das wird dir wirklich Ziel geben und wird dich davor hindern, irgendwie ziellos zu werden. Es wird dir auch helfen, interessanterweise, zu verstehen, dass die Krone unverkäuflich ist. Und das ist vielleicht ein interessanter Gedanke. Warum hilft mir dieser Blick in den Himmel? Warum hilft mir das zu verstehen, dass meine Krone unverkäuflich ist? Weil wir, wie du weißt, wenn du in den Himmel schaust, dann siehst du den Himmlischen und dann wirst du auch erinnert an das, was du selbst bist. Denn wir sind als Menschen, ja, sind wir Körper und Geist. Und jeder, der den Heiligen Geist bekommen hat, der findet seine Identität in dem Geist. Ihr seid in dem Geist. Und es bedeutet, dass wir himmlisch sind, dass wir nicht mehr irdisch sind. Wir sind nicht mehr im Fleisch. Wir sind nicht mehr hier unten drin. Das bedeutet, wenn wir durch den Geist leben, dann hat die Lust des Fleisches, ja, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens keine Chance mehr. Warum? Weil die richten sich immer hier unten an unser Fleisch. Das bedeutet, wenn der Teufel jetzt mit seinem Silber ankommt und sagt, hey, soll ich dir mal ein bisschen was abgeben und so weiter, dann kannst du immer antworten, wenn du diesen Blick auf den Himmel hast und verstehst, was deine Identität ist, dann kannst du antworten, nein, ich bin himmlisch. Das juckt mich nicht, dein Silber. Warum? Ein Beispiel. Stell dir vor, du stehst am Flughafen und du fliegst in die USA und jemand kommt an und will dir russische Rubel geben. Sagst du ihm, ja, aber das bringt mir nichts. Warum? Ich kann die nicht eintauschen, da wo ich hingehe. Die sind da nichts wert. Und das ist genau der Punkt auch. Alles, womit der Teufel ankommen kann, das richtet sich immer nach deinem Fleisch, aber du bist nicht mehr im Fleisch. Aber diese Dinge müssen wir im Glauben immer wieder ganz neu erfassen. Der Schatz muss der Herr sein. Nochmal, schau oben bei Blickkontakt hin, ja. Unser Schatz muss der Herr sein, das Haupt im Himmel und das Wort. Er ist unser Leben und er ist unsere Kraft. Wir sind wesensartig mit ihm verbunden in dem Himmel. Und deswegen können wir die Botschaften, deswegen können wir das Wort, deswegen können wir die Wahrheit nicht verkaufen. Wir sind nicht verkäuflich und die Wahrheit ist auch nicht verkäuflich. Und nichts schützt so sehr dann vor Klerikalismus oder Systemdenken wie dieses himmlische Christentum. Ja, das wird uns bewahren davor, dass wir nicht klerikal denken. Jetzt sagst du, okay, aber steht ja doch was in der Bibel irgendwie von, weiß was ich, von Ältesten und so weiter. Es gibt ja schon irgendwie eine gewisse Struktur, die einfach da ist. Das stimmt auch. Deswegen lass uns vielleicht mal kurz schauen, was die Bibel sagt, ja, über Älteste und wie Gott sich das ausgedacht hat. Der Punkt ist der, dass in der Bibel nie davon steht, dass Menschen Kirche bauen. Gott hat sich die Kirche erworben durch das Blut seines eigenen, sagt er. Das heißt, Gott hat sich die Kirche erworben und sie ist eine Idee, die schon vor Anbeginn der Welt ausgedacht war. Ja, die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt. So, was ist die Kirche? Die Kirche ist, heißt auf Griechisch Ekklesia, das heißt alle Gläubigen. Und diese Gläubigen, wie wir das sehen in der Apostelgeschichte, die kamen zusammen in unterschiedlichen Häusern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die hatten alle Gemeinschaft miteinander, nur kamen die in unterschiedlichen Häusern zusammen, weil die natürlich nicht alle in einen Raum gepasst hatten. Ja? Aber das war ja nicht so schlimm, denn die Verbindung zwischen ihnen, die war ja nicht materiell, sondern die war geistlich, durch den Heiligen Geist. Das heißt, die waren verbunden im Heiligen Geist, aber an unterschiedlichen Orten kamen die zusammen. Okay, so. Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja gut, aber was ist jetzt mit den Ältesten? Die sind jetzt in unterschiedlichen Orten, sind die da zusammen? Und wie können wir jetzt die Ältesten, wo haben die ihren Platz? Sind die hier in den einzelnen Häusern drin? Oder wo muss ich die einordnen? Ganz wichtig, wer bestimmt die Ältesten? Es ist, schau hier oben hin, bei Blickkontakt, das Haupt. Ja? Das Haupt von oben herab bestimmt, wer die Ältesten sind. Warum? Es gibt das Haupt und dann gibt es den Körper. Die in den Häusern hier drin, das ist der Körper. Das ist der Leib Christi. Das Haupt ist im Himmel. Und das Haupt, wie auch beim normalen Körper, bestimmt, ob ich jetzt den Arm bewege, hier, das bestimmt ja mein Kopf. Also der Kopf bestimmt, ob sich der Arm bewegt. Und deswegen bestimmt auch der Kopf, wer Ältester wird. In der Apostelgeschichte 20 steht, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist, ja, ist der Heilige Geist vom Haupt ausgehend, als Aufseher gesetzt hat und die Gemeinde Gottes zu hüten. Das bedeutet, der Heilige Geist bestimmt, wer Ältester wird. Jetzt sagst du, okay, werd mal konkret, was bedeutet das denn? Konkret bedeutet das, dass in 1. Timotheus 3 steht, dass wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, ja, wenn er danach, das im Griechischen heißt das eigentlich so wie nach so einer Frucht greifen. Das heißt, jemand, der möchte es tun, der Heilige Geist gibt ihm diesen Wunsch in das Herz, das zu tun. Und dann sagt der Paulus, das ist ein gutes Bestreben, das ist eine wirklich gute Sache. Jetzt kann aber jeder sagen, ob er sagen, hey, ich will ein Ältester sein, obwohl es nicht so einfach war zu dieser Zeit. Du konntest sehr, sehr schnell ins Gefängnis kommen und sogar getötet werden. Aber trotzdem konnte das ja sein, dass Leute gesagt haben, hey, ich will das machen. Wir sehen Philippa zum Beispiel, dass Leute selbst das Evangelium gepredigt haben aus Neid und Streitsucht. Also kannst du auch ganz einfach dir sagen, hier, ich will vielleicht Ältester werden, weil das Vorteile hat für mich. Ich werde ja auch ein bisschen bezahlt von der Gemeinde und so. Und dann gab es einen objektiven Maßstab. Oben sehen wir wieder Blickkontakt auf das Wort. Der objektive Maßstab ist auch 1. Timotheus 3, weil da die Kriterien drin stehen, die jemand einhalten muss, wenn er ein Ältester sein will. Und die kannst du nicht einhalten, wenn du nicht von dem Heiligen Geist getrieben wirst. Ja, das ist ein sehr hoher Standard, aber der klärt, dass wirklich jemand, der Ältestendienst machen will und der Heilige Geist das in ihm bewirkt hat, das auch wirklich umsetzen kann. Ja? Das heißt, es gibt Älteste und nach Titus 1, Vers 5 werden diese Ältesten, die sind über eine geografische Zone, nämlich Städten, über so bestimmte Städte stehen. Die werden von Gott, von dem Haupt berufen. Die einzelnen Gläubigen checken, ob das wirklich auch nach Gottes Wort, nach dem objektiven Maßstab wirklich Älteste sind. Und wenn das der Fall ist, dann müssen sie auch diese Ältesten finanzieren. Ja, doppelter Ehre, würdig. Das heißt, sie werden finanziert. Und ganz wichtig ist aber bei diesem System hier, dass sie nicht von einem übergeordneten System finanziert werden, sondern es ist eine Vielzahl von Spendern. Und das gewährleistet nämlich dann, dass sie unabhängig sind in der Art und Weise, wie sie dienen. Ja, sie gehen dann von Haus zu Haus und können die einzelnen Leute ermahnen, ohne aber zu wissen, okay, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann gehst du vielleicht irgendwie petzen zu irgendeinem System und dieses System wird dann checken, ob ich auch wirklich das Richtige tue und im schlimmsten Fall kann ich dann rausfliegen. Das passiert so nicht. Was die Bibel zeigt, was Ältestendienst angeht, was das macht, ist auf der einen Seite, dass sie einfach vor Gott stehen können, trotzdem finanziert werden. Wir haben gesehen, das war einer der Hauptprobleme, warum der Levit angefangen hat, plötzlich irgendwelche komischen Sachen zu machen. Ja? Wenn der Kühlschrank leer ist, fängst du plötzlich an, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Sie werden also finanziert. Das ist gewährleistet. Und, was auch das Schöne hierbei ist, sie gehen von Haus zu Haus. Das heißt, es sind nicht nur Älteste, die in einem Haus sind und da ihren kleinen Club aufbauen, sondern es ist eine Vielzahl von Ältesten da, die rumgehen und die auch miteinander reden müssen. Ja, aber das örtlich limitiert und nicht überörtlich. Genial, was die Bibel einfach sagt. Leute, stellt euch mal vor, in eurer Stadt, eurem Dorf, die Ältesten würden untereinander reden, man würde sich austauschen, man würde von Gemeinde zu Gemeinde gehen, das heißt von Hausgemeinde zu Hausgemeinde würde man gehen. Was da für eine Diversität wäre, ja, also eine Vielfalt von Gaben, aber auch von Ideen, die ausgetauscht werden. Jemand sagte mir, ja, man ist so oft in Clubs drin, dann haben die hier ein bisschen Gold und die haben hier ein bisschen Gold. Genau das soll ausgetauscht werden. Das ist genau eigentlich die Idee, ja, dass Gott unterschiedliche Talente gibt. Wie wunderbar wäre das. Aber das ist uns verloren gegangen. Warum ist uns das verloren gegangen? Weil wir das Haupt nicht mehr festgehalten haben und weil wir weggegangen sind von dem Wort Gottes. Das Wort Gottes regelt das. Das Wort Gottes ist wunderbar. Es hat wirklich Antworten auf diese Fragen. Aber wir sind in einer gewissen Hinsicht, sind wir abgewichen. Und es ist an uns, jetzt an eine neue Generation, sich darüber Gedanken zu machen, die Sachen zu testen. Was ich gesagt habe, teste es, schau in das Wort Gottes, lies es dir durch, die Verse, die ich genannt habe. Und schau, ist es wirklich so? Und wenn es so ist, versuch das in deinem Umkreis wieder auszuleben. Ja? Ich kann dich nur ermutigen, werde nicht ein Levit, der einfach pragmatisch einfach sagt, weißt du was, ist sowieso alles Murks und ich gehe einfach ganz pragmatisch, entscheide ich mich jetzt für das und das System und dann gib alles. ja, ich stand auch vor dieser Entscheidung und ich habe mich komplett distanziert von jeglichem System. Und das hatte seinen Preis, das Ganze hier aufzubauen, ohne, will ich mal sagen, sich irgendwie finanzieren zu lassen von irgendeinem System. Aber ich kann dir sagen, es ist es wert. Es ist super hart, aber es ist wirklich wert, Freiheit zu haben, das zu sagen, was du glaubst, was das Wort Gottes sagt. Und ich wünsche das auch von ganzem Herzen, dass du das erfahren kannst. Vielen, vielen Dank übrigens nochmal an alle, die das möglich machen, die hier für beten und die hier spenden und dementsprechend, ja, wie ihr gesehen habt, so Dinge wie in der Simpson-Serie, in der Gideon-Serie, jetzt auch zum Beispiel diese Richter-Serie, möglich machen, wo ich einfach die Freiheit habe, über Sachen zu reden, wo du sonst kaum Freiheit für hättest. Das ist einfach unmöglich, das in einem gewissen Kontext zu tun, weil du dann sehr, sehr schnell weg vom Fenster bist. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank euch allen nochmal und ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Es geht weiter und der Herr hat Möglichkeiten. Ich hoffe nur, dass diese Botschaft wirklich tief in unser Herz sinken kann und dich segnen kann.